Es ist früh am Morgen. Stell dir das mal vor. Du stehst an der Tür zum Badezimmer. Drinnen sitzt dein Kind auf der Toilette, die kleinen Beine baumeln in der Luft, die Stirn ist in Falten gelegt, es kämpft.
Oh ja, diese Szene kennen, glaube ich, viele.
Und die Minuten, die schleichen dahin, die Frustration wird fast greifbar. Du fühlst dich einfach nur hilflos. Der Tag hat kaum begonnen und schon liegt so ein Schatten über allem.
Absolut. Und wenn du diese Szene kennst, bist du eben, wie du sagst, nicht allein. Das ist ein riesiges Thema, über das aber kaum jemand offen spricht.
Genau deshalb begeben wir uns heute mal auf Spurensuche.
Eine Spurensuche, die uns direkt in den Bauch unserer Kinder führt. Wir nehmen uns dafür den Elternratgeber "Wenn der Bauch blockiert" von Dr. Carlos Reck vor.
Richtig.
Und unser Ziel heute ist ja nicht nur, die Fakten irgendwie zusammenzufassen. Wir wollen die Zusammenhänge wirklich verstehen, die rätselhaften Hinweise entschlüsseln und dir am Ende, ja, sozusagen einen klaren Ermittlungsplan an die Hand geben.
Einen Plan, mit dem man aus diesem Gefühl der Ohnmacht ausbrechen kann. Das ist das Wichtigste.
Genau.
Okay, dann starten wir unsere Ermittlungen in der geheimen Welt im Bauch. Das Buch nutzt dafür eine wirklich tolle Analogie, die mir sofort geholfen hat.
Welche denn?
Der Bauch ist eine hochkomplexe Fabrik. Die Reise beginnt logischerweise im Mund, geht dann in den Magen, den das Buch als eine Art extrem leistungsstarken Mixer beschreibt.
Der alles zerkleinert, ja. Und von da aus geht es in den Dünndarm. Und allein da gibt es schon ein Detail, das mich... Also das hat mich umgehauen. Die Oberfläche dieses Darms ist, wenn man sie ausbreiten würde, größer als ein Tennisplatz. Wirklich, ein Tennisplatz zusammengefaltet im Bauch eines kleinen Kindes. Das ist Wahnsinn.
Unglaublich, oder?
Diese riesige Fläche ist halt nötig, um alle wichtigen Nährstoffe aus der Nahrung rauszufiltern. Und was dann übrig bleibt, also Ballaststoffe, Wasser, unverdauliche Reste, das landet im letzten Abschnitt im Dickdarm.
Und das ist, wie du sagst, unser Tatort.
Genau, hier spielt sich fast immer das eigentliche Drama ab.
Okay, warum denn genau dort? Was passiert im Dickdarm, was die ganze Fabrik lahmlegen kann?
Also, seine Hauptaufgabe ist es, Wasser aus dem Nahrungsbrei zurückzugewinnen. Das ist ein genialer Recyclingprozess. Das Problem entsteht, wenn der Stuhl dort zu lange geparkt wird.
Okay.
Stell dir einen Schwamm vor, der in der Sonne liegt. Je länger der da bleibt, desto trockener und härter wird er.
Macht Sinn.
Und genau das passiert mit dem Stuhl im Dickdarm. Und so ein harter, trockener Klumpen, der verursacht beim Ausscheiden natürlich Schmerzen.
Und diese Fabrik wird ja nicht nur mechanisch gesteuert. Das Buch spricht vom zweiten Gehirn, das fand ich faszinierend.
Das ist es auch. Das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch, weil es die Perspektive komplett verändert. In der Darmwand sitzt ein riesiges Geflecht aus über 100 Millionen Nervenzellen.
100 Millionen?
Ja, das sind mehr als im gesamten Rückenmark. Und dieses Nervensystem arbeitet quasi autonom von unserem Kopfgehirn und beeinflusst unsere Stimmung massiv. Das ist diese berühmte Darm-Hirn-Achse.
Moment mal, das heißt, der Bauch hat quasi eine eigene Meinung. Und die beeinflusst, wie sich mein Kind fühlt.
Genau das heißt es. Man denkt ja oft, das Kind ist schlecht gelaunt, weil es Verstopfung hat. Aber das Buch legt nahe, die schlechte Laune und die Verstopfung sind oft zwei Seiten derselben Medaille.
Ah.
Über 90% des sogenannten Glückshormons Serotonin werden im Darm produziert, nicht im Gehirn. Wenn die Fabrik im Bauch also blockiert ist, dann ist oft auch die Produktion von guter Laune blockiert.
Das entlastet einen als Elternteil doch enorm. Von dem Gefühl, man hätte einfach ein schwieriges Kind.
Total.
Absolut. Das ist ein kompletter Perspektivwechsel. Und das bringt uns direkt zu den rätselhaften Hinweisen, den Warnsignalen, die Eltern sehen, aber laut dem Ratgeber oft komplett falsch deuten.
Ja.
Das Paradebeispiel ist ja die Stuhlzurückhaltung. Das Kind kneift die Beine zusammen, tänzelt auf den Zehenspitzen, versteckt sich hinter dem Sofa. Das sieht für uns aus wie der ultimative Trotzanfall. Richtig, es schreit förmlich, ich will nicht. Aber in Wahrheit schreit der Körper des Kindes, ich habe Angst. Es ist also gar keine Verweigerung.
Nein, es ist eine verzweifelte Schutzreaktion. Das Kind erinnert sich an den Schmerz vom letzten Mal und versucht mit aller Kraft zu verhindern, dass es wieder wehtut. Es versucht, den Stuhl einfach drin zu behalten. Ein weiteres extrem belastendes Signal für die ganze Familie. Verschmutzte Unterhosen. Man denkt sofort an Nachlässigkeit, Faulheit oder sogar Absicht. Man fragt sich,
warum sagst du denn nicht einfach, dass du musst? Genau. Und die Antwort aus dem Buch ist niederschmetternd und entlastend zugleich. Das Kind merkt es oft gar nicht. Das ist kein bewusstes Verhalten. Man nennt das Überlaufstuhl.
Okay, Überlaufstuhl.
Dafür müssen wir kurz zu unserer Fabrik zurück. Durch den ständig zurückgehaltenen, harten Stuhl staut sich alles im Enddarm, dem Rektum. Und der dehnt sich aus.
Ah, das Buch nutzt hier das Bild eines überdehnten Luftballons.
Ein sehr treffendes Bild. Stell dir vor, du lässt einen Luftballon eine Woche lang maximal aufgeblasen liegen. Wenn du dann die Luft rauslässt, ist er schlaff und ausgeleiert.
Er zieht sich nie wieder richtig zusammen.
Genau das passiert mit dem Enddarm. Und die Nerven in dieser ausgeleierten Wand verlieren ihre Sensibilität. Der innere Melder, der dem Gehirn sagt, Achtung, Toilette, ist quasi kaputt.
Und dann? Dann kann neuer, weicherer Stuhl, der von oben nachkommt, einfach an dem harten, alten Klumpen vorbeifließen, ohne dass das Kind es kontrollieren oder oft sogar spüren kann.
Das ist furchtbar, aber es erklärt, warum Schimpfen in der Situation absolut nichts bringt.
Gar nichts. Und dann gibt es noch eine Verbindung, die mich wirklich überrascht hat. Nächtliches Einnässen. Man sucht den Fehler doch sofort bei der Blase. Verständlicherweise. Aber auch hier lohnt sich ein Blick auf die Anatomie. Der übervolle Enddarm liegt direkt hinter der Blase und drückt auf sie.
Er nimmt ihr den Platz weg.
Genau, er nimmt ihr buchstäblich den Platz zum Ausdehnen und reizt sie permanent. Das kann dazu führen, dass die Blase nachts unkontrolliert entleert wird. Dr. Reck schreibt, dass in sehr vielen Fällen das Problem von selbst verschwindet, sobald die chronische Verstopfung konsequent behandelt wird.
Man repariert also den Darm und die Blase funktioniert wieder.
Ganz genau. Es ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Am Anfang steht oft nur ein einziges, schmerzhaftes Erlebnis.
Vielleicht nach einer Krankheit oder im Urlaub oder so.
Genau. Dieses Erlebnis führt zu Angst vor der Wiederholung. Die Angst führt zum Zurückhalten. Das Zurückhalten führt dazu, dass der Stuhl im Dickdarm noch härter wird.
Was beim nächsten Mal zu noch größeren Schmerzen führt.
Und damit zu noch mehr Angst. Der Kreis schließt sich und wird mit jeder Runde schlimmer. Okay, wenn es also dieser Teufelskreis aus Angst und den körperlichen Folgen wie diesem ausgeleierten Ballon ist, stellt sich doch die große Frage, liegt es dann überhaupt an der Ernährung oder am Trinken? Ja, der Standardtipp, iss mehr Ballaststoffe, trink mehr Wasser.
Genau. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den das Buch herausarbeitet. In etwa 95% der Fälle handelt es sich um eine sogenannte funktionelle Verstopfung. Das bedeutet, der Darm ist organisch kerngesund, er ist also nicht kaputt.
Nein, kein Defekt, keine Engstelle, er ist einfach nur komplett aus dem Takt geraten. Ernährung und Trinken sind absolut wichtige Basismaßnahmen, das Fundament. Aber sie sind selten die alleinige Lösung, wenn das Problem einmal chronisch geworden ist.
Und was ist mit den restlichen 5%?
Manchmal ist der Auslöser nicht die Angst, sondern eine angeborene Hypomotilität. Das klingt kompliziert.
Ja, was heißt das?
Bedeutet nur, dass das Kind von Natur aus einen trägen Darm hat. Das Förderband in der Fabrik läuft einfach langsamer. Der Stuhl bleibt länger liegen, wird härter und irgendwann führt das dann eben auch zu Schmerzen und startet sekundär den Teufelskreis.
Ach so.
Und dann gibt es eben noch die sehr seltenen organischen Ursachen. Das Buch erwähnt hier zum Beispiel Morbus Hirschsprung.
Da fehlen, wenn ich das richtig verstanden habe, an einem Stück des Darms die Nervenzellen.
Genau, die Nervenzellen, die für die wellenartige Bewegung zuständig sind. Dieser Darmabschnitt kann sich nicht entspannen, der Stuhl staut sich massiv.
Okay, aber das ist selten.
Sehr selten und wird meist schon im neugeborenen Alter diagnostiziert. Es wird im Buch aber erwähnt, um klarzumachen, warum eine gründliche ärztliche Diagnose so verdammt wichtig ist. Man muss das sicher ausschließen. Das gibt Eltern dann die Sicherheit, okay, unser Kind ist gesund, wir müssen jetzt nur die Funktion wiederherstellen.
Ganz genau. Das ist der perfekte Übergang. Denn das Gefühl der Hilflosigkeit kommt ja oft daher, dass man einen riesigen Berg von Problemen sieht, aber nicht weiß, wo man anfangen soll. Und hier bietet der Ratgeber einen klaren 5-Schritte-Plan. Okay, packen wir das mal aus.
Ja, und diese Struktur ist Gold wert. Schritt 1 sind die Basismaßnahmen, das Fundament. Ausreichend Flüssigkeit, ballaststoffreiche Ernährung, also Vollkorn, Obst, Gemüse und, ganz wichtig, Bewegung.
Herumtoben.
Genau, herumtoben, klettern, rennen, regt die Darmtätigkeit an. Und dann gibt es einen einfachen, aber genialen Alltagshack. Ein kleiner Hocker unter die Füße auf der Toilette. Warum hilft das denn?
Durch das Anwinkeln der Beine kommt das Kind in eine natürliche Hockposition. Diese Haltung entspannt einen bestimmten Muskel im Beckenboden, der den Enddarm sonst wie eine Schlinge abknickt.
Ah, okay. Der Weg wird quasi begradigt. Exakt. Und die Entleerung geht viel leichter. Ein simpler Trick mit enormer Wirkung.
Okay, das Fundament steht. Was ist Schritt 2?
Schritt 2 ist die gründliche Diagnose, also der Gang zum Kinderarzt. Und um diesen Termin optimal vorzubereiten, empfiehlt das Buch ein Stuhltagebuch.
Oh je, das klingt nach Arbeit.
Muss es gar nicht sein. Man kann das ganz spielerisch und einfach gestalten. Man notiert nur das Nötigste. Wann? Wie sah es aus? Gab es Schmerzen?
Wie denn? Ganz praktisch.
Ein paar Emojis im Familienkalender reichen völlig. Eine Sonne für einen guten, schmerzfreien Toilettengang, eine Wolke für einen schwierigen und ein Blitz, wenn es richtig wehgetan hat.
Das ist ja eine super Idee, total kinderfreundlich.
Eben. Mit so einem Protokoll von 1-2 Wochen kann der Arzt viel schneller Muster erkennen. Und wenn das alles nicht ausreicht, kommt Schritt 3 ins Spiel, vor dem viele Eltern Respekt haben. Medikamente. Ja, hier gibt es viele Vorurteile und Ängste. Das Mittel der ersten Wahl ist heutzutage der Wirkstoff Macrocol, bekannt unter Namen wie Movicol.
Und was macht das genau? Ist das nicht ein aggressives Abführmittel?
Nein, eben nicht. Es ist kein Mittel, das den Darm zu Krämpfen zwingt und ihn langfristig faul macht. Es ist ein osmotischer Stuhlweichmacher.
Das musst du erklären.
Makrogolmoleküle sind wie winzige Wassermagneten. Sie werden im Darm nicht vom Körper aufgenommen, sondern wandern einfach durch und binden auf ihrem Weg Wasser an sich.
Ah.
Dadurch bleibt der Stuhl weich und voluminös und kann leichter ausgeschieden werden. Es wird also nicht in den Körper eingegriffen, sondern nur die Beschaffenheit des Stuhls verändert. Das ist der Schlüssel, um den Teufelskreis zu durchbrechen.
Okay, wenn also Makrogol den Teufelskreis aus Schmerz und Angst durchbricht, ist das dann die ganze Miete? Oder ist das nur der erste Schritt, um dem Darm eine neue Software aufzuspielen?
Das ist die perfekte Frage. Es ist nur der erste Schritt. Und damit kommen wir zu Schritt 4, dem Kernstück, dem Darmmanagement. Das ist ein strukturierter Prozess, der dem Darm einen neuen Rhythmus beibringt. Und der hat mehrere Phasen.
Genau, 4 Phasen. Die erste ist die Entleerungsphase, das sogenannte Disimpaction. Hier wird der Darm, oft mit einer kurzzeitig erhöhten Dosis Makrogol, einmal komplett von den alten, angestauten Stuhlmassen befreit.
Ein Reset-Knopf für die Fabrik, ein Neustart für den Darm, ja. Das ist ein starkes Bild, weil man als Elternteil da oft das Gefühl hat, man doktert nur an den Symptomen herum.
Und danach?
Danach folgt die Einstellungsphase. Hier wird die individuelle Dosis des Medikaments gefunden, die dafür sorgt, dass der Stuhl täglich weich geformt ist. Das ist eine Feinabstimmung.
Und dann?
Dann kommt die wichtigste und längste Phase, die Erhaltungsphase. Die kann viele Monate, manchmal über ein Jahr dauern.
So lange? Warum denn?
Weil wir an den ausgeleierten Luftballon denken müssen. Der überdehnte Enddarm braucht diese lange Zeit, um sich langsam zu regenerieren und damit die Nerven ihre Sensibilität zurückgewinnen können.
Und hier geben die meisten wahrscheinlich zu früh auf. Genau. Man denkt, das Problem ist gelöst, weil der Stuhlgang wieder klappt. Aber der Darm ist innerlich noch nicht verheilt. Erst wenn alles über lange Zeit stabil ist, beginnt die letzte Phase. Die Ausschleichphase, in der die Medikamente ganz langsam reduziert werden. Und selbst dann ist es nicht vorbei. Das ist Schritt 5, die langfristige Begleitung. Ein absolut zentraler Punkt. Das Buch macht klar, Rückschläge sind normal. Ein Magen-Darm-Infekt, Stress durch die Einschulung, ein Urlaub, all das kann alles wieder durcheinander bringen.
Richtig. Deshalb ist es so wichtig, dran zu bleiben und feste Routinen zu etablieren. Der wichtigste Tipp hier. Der feste Toilettengang nach den Mahlzeiten, besonders nach dem Frühstück.
Warum gerade dann?
Weil nach dem Essen der sogenannte gastrokolische Reflex einsetzt. Wenn der Magen sich füllt, sendet er ein Signal an den Dickdarm. Achtung, von oben kommt Nachschub, bitte Platz machen.
Und diesen natürlichen Reflex kann man nutzen.
Genau, 10 Minuten entspannt auf der Toilette sitzen, mit dem Hocker, vielleicht mit einem Buch, ohne Druck. Es geht darum, eine positive, verlässliche Routine zu schaffen. Okay, fassen wir unsere Ermittlungsergebnisse einmal zusammen. Was nehmen wir mit? Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, diese Bauchprobleme bei Kindern sind fast nie die Schuld der Eltern oder ein Zeichen von Trotz.
Stimmt. Es ist ein körperlicher Teufelskreis mit ernsten psychischen Folgen.
Und das Allerwichtigste. Man ist dem nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt einen klaren, strukturierten Plan. Das ist die zentrale Botschaft. Es ist ein lösbares Problem, wenn man es systematisch und mit Geduld angeht.
Und ich möchte dir zum Abschluss noch einen Gedanken mitgeben, der wieder an unsere Spurensuche und die Darm-Hirn-Achse anknüpft. Gerne. Wenn du mit diesem Plan beginnst und der Bauch deines Kindes langsam wieder zur Ruhe kommt, dann beobachte nicht nur die Toilettengewohnheiten. Achte mal ganz bewusst auch auf andere Dinge. Auf seine Stimmung, auf seine Konzentrationsfähigkeit, auf seine allgemeine Fröhlichkeit. Du könntest überrascht sein, wie sehr die Entspannung in der Bauchfabrik das ganze Wesen deines Kindes wieder zum Leuchten bringt.